guckt an, was ich mache und nicht, wie viel ich arbeite, weil ich habe in Thailand habe ich wahnsinnig viel gearbeitet, habe ich so 90 Stunden die Woche gearbeitet und habe für mich festgestellt, wahrer Luxus ist Zeit, Zeit für mich. Und deswegen habe ich recht früh für mich festgestellt, den Luxus möchte ich mir geben. Und deswegen habe ich auch von vornherein gesagt, also ich packe Qualität rein und wenn ich auch viel arbeiten muss, weil ein Projekt das benötigt, dann mache ich das auch. Aber ich finde es auch total spannend, frei zu haben. Wir hatten einen Küchenchef, der wirklich schwierig war und cholerisch war und auch mit Pfannen geschmissen hat und habe das des Öfteren erlebt. Aber ich glaube, das sind Dinge, wo man dann auch sieht, so will ich nicht werden. Es gibt Stars mit Allüren, also Lenny Kravitz' Suite war total, sagen wir mal, unaufgeräumt.
Es ist ein Rockstar, ja, genau. Das ist doch klar. Sei froh, dass der Fernseher heile war.
Ja, genau, das war das Einzige, was noch heile war.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Jens Sroka. Moin, moin.
Einen wunderschönen und guten.
Du bist 1975 in Hamburg geboren und hast nach einer Ausbildung im Hotel Atlantik unter anderem in Hotels in Vietnam, Thailand und New York gearbeitet. Gemeinsam mit deinem Bruder hast du anschließend das Hotel eures Vaters in St. Peter-Ording übernommen. Heute bist du Geschäftsführer der Heimathafen-Hotels und bringst mit Standorten an Nord- und Ostsee frischen Wind in die Branche. Du lebst in Hamburg-Hohenfelde. Ich habe ja schon gesagt, du hast viele Stationen im Ausland hinter dich gebracht und hast dort viele Kulturen auch kennengelernt. Und jede Kultur hat ja eine andere Form, Gästen gegenüberzutreten. Vor diesem Hintergrund, was macht einen guten Gastgeber für dich aus?
Moin. Ja, also du, ein guter Gastgeber. Ich finde, das Gastgeben ist wirklich schauen, dass der Gast sich wohlfühlt, dass er sich fühlt wie zu Hause, so home away from home, wie man so schön sagt. Ich glaube, das ist wichtig und eine echte Natürlichkeit. Also das ist das, worauf wir als Gastgeber Wert legen, ist, dass unsere Mitarbeiter das, was sie tun, aus Leidenschaft tun, das gerne machen, die gerne am Gast sind und dass sie das eben echt machen. Also nicht dieses, hatten sie eine schöne Anreise und so, sondern dass das wirklich natürlich rüberkommt und dass man denen anmerkt, dass sie gern zur Arbeit kommen und ja, sich darum bemühen, dass der Gast sich bei uns wohlfühlt.
Ich sag mal, Personal ist ja die eine Hälfte eines Hotels, die andere Hälfte ist dann ja so die Hardware, die Einrichtung und so. Was macht denn ein gutes Hotel aus?
Ich glaube, erstmal zum Erfolg macht es ungefähr nur so 40% aus. 60% ist die Software, sind die Leute, die man hat. Und die 40% sind natürlich nicht ganz unwichtig. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass man eine Geschichte erzählt. Also dieses wunderschöne Storytelling, von dem immer alle erzählen. Und ich glaube, das ist aber wirklich wichtig, dass der Gast, der kommt, das fängt beim Namen an, das geht über das Exterior, also die Außenarchitektur, geht hin zur Innenarchitektur, bis hin zu den Details, die man da macht und hat. Die Bücher, die in den Regalen hängen, die Accessoires, die dahin hängen, die müssen alle auf diese Story einspielen.
Wie hast du denn angefangen, beispielsweise die Bretterbude zu planen? Entspricht das alles deinem Geschmack oder dem Geschmack deiner Gäste, die du haben möchtest, der sich vielleicht auch davon sogar unterscheiden?
So, obsolet. Also ich gucke nicht, dass ich das für mich mache, sondern dass ich das für das Konzept mache. Eine Bretterbude, da war es uns wichtig, also das Thema war so Holzklasse, nicht? So, also das Thema Brettsport war eben wichtig bei Brettern und das Thema Brett für Außenarchitektur. Das heißt, also wir haben gesagt, Bretterbude, das hört sich erstmal gut an, Holzklasse, das ist auch von der Erwartungshaltung erstmal ganz weit unten und dann kann man ja nur überraschen. Und da war es eben so, dass wir gesagt haben, die Außenarchitektur muss aus Echtholz sein, damit die auch Vintage wird, damit die sich verwittert und irgendwie nach 8 Jahren eben auch all aussieht. Und dann ging es eben hin und gesagt, okay, also Bretter, was machen wir denn? Dann machen wir eine Skateboardbahn in der Lobby und dann machen wir ein SUP-Verleih und Kite-Verleih und so weiter. Also das heißt, also wir haben geguckt, wie kann man da wieder in der Story und durch den Namen auch eine Geschichte erzählen und das ist so die Idee dahinter. Und ansonsten war es eben wichtig, dass wir unkonventionell mit dem Konzept sind und so ein bisschen rockig und rotzig. Also wir haben zum Beispiel die Gäste heißen Halunken, die Mitarbeiter heißen Rabauken, die Bar heißt Spelunke und so. Also es ist alles so ein bisschen einfacher und derber.
Inwiefern haben dir deine Auslandserfahrungen da geholfen? Findet man solche Hotels in Vietnam oder in New York?
Ich glaube generell, ich bin ja nur, weil ich da gelebt habe, also ich reise ja auch generell viel und da nehme ich schon viel mit. Also ich liebe es, in Hotels zu wohnen und ich finde es immer total spannend zu gucken, was machen die gut? Was macht das Konzept denn da aus? Sei es der Service, sei es die Art, wie sie den Gast bespielen, sei es die Hardware. Und da gucke ich mir schon Dinge ab und kopiere die auch. Also man muss ja nicht alles neu erfinden.
Gemeldet bist du in St. Georg? Aber wie viele Nächte verbringst du denn in Hotels, also in deinen eigenen und in anderen, wenn wir jetzt mal von 365 Tagen im Jahr ausgehen?
Also ich reise recht viel, also ich würde sagen, ich bin so 6 bis 7 Wochen im Jahr auf jeden Fall unterwegs, aber auch gerne mit Freunden so Wochenendtrips, also jetzt nächste Woche bin ich auf Sylt und mache mal 3-4 Tage mit Freunden aus der Schweiz auf Sylt und finde es da total spannend, dann auch in Hotels zu wohnen, ansonsten in den eigenen Hotels super ungerne, weil ich da nicht entspannen kann. Also ich bin natürlich da, aber meistens ist es so, dass ich hinfahre, rumgehe, mit den direkt Touren spreche, meine Meetings habe und dann auch gerne wieder nach Hause fahre, weil ich erstens im eigenen Bett immer am besten schlafe und zweitens, weil ich eigentlich, also ich kann in den eigenen Hotels nicht entspannt essen, weil ich dann sehe, am Nachbartisch wird der Wein nicht nachgeschenkt oder der linke Tisch da, der wartet immer noch auf die Speisekarte und solche Sachen. Und ich will mich dann auch nicht einmischen in das Tagtägliche, dafür habe ich einen Director of Operations und ich bin dann auch derjenige, der dann, also am liebsten würde ich dann aufstehen und den Gästen den Wein nachschenken. Aber ich mache das natürlich nicht, weil es ein Eingriff wäre in das Operative, was ich einfach nicht machen möchte. Und deswegen versuche ich das zu vermeiden.
Kommen wir nochmal zu den Übernachtungen. Also kommst du so auf 100 Übernachtungen auswärts oder ist dein Drang nach Hause zu fahren so groß, dass du dann meinetwegen auch 5-stündige Autofahrten abends noch aufnimmst?
Nö, ich glaube, das mit den 100 Nächten kann gut hinkommen. Mhm. Aber es ist eher, also ich würde sagen, die meisten davon sind privat und nicht geschäftlich.
Das ist ja keine gute Werbung, wenn du sagst, du schläfst am liebsten zu Hause. Also als Hotelier muss man ja eigentlich Werbung machen für Hotelbetten. Aber was ist denn dann zu Hause doch wieder viel schöner?
Naja, die eigenen 4 Wände. Also erstmal ist es mein Partner, also mein Mann, bei dem ich gerne schlafe und zu wissen, und du hast ja, also ich glaube, das geht vielen so, man hat dann so sein eigenes Kissen und seine eigenen 4 Wände und da fühlt man sich geborgen und fühlt man sich wohl und das ist bei mir auch so.
Ich habe tatsächlich auch vor ein paar Wochen Besuch bei mir zu Hause gehabt und der Kumpel hat auch sein eigenes Kissen mitgebracht. Also es war gar kein großes Federkissen, sondern so ein kleines, wo ich so dachte, okay, ist ein bisschen wie so ein 8-Jähriger irgendwie, ja, der so sein Schnuffelkissen irgendwie mitnimmt. Gibt es so Sachen, die du mitnimmst, die man vielleicht auf Reisen gar nicht vermuten würde? Irgendein Glückstein noch oder ein Buddha, den du aufstellst oder sonst was?
Nee, ich glaube, was mich auszeichnet, ist, egal wie lange ich irgendwo hin war, ich war jetzt 6 Wochen in Australien, ich reise immer nur mit Handgepäck. Also ich gebe nie Gepäck auf. Ich, selbst wenn ich 3 Wochen irgendwo im Urlaub bin, ich reise immer nur mit Handgepäck. Weil ich
und wie schaffst du das mit den 3 T-Shirts
in 6 Wochen? Nee, man kommt total viel rein. Also ich habe eine sehr gute Art zu packen. Das ist sehr strategisch gepackt und ich habe immer die groben Sachen in der Tasche oben drauf und unten drunter habe ich so einen Remover, wo ich dann so die flachen Sachen, also die Hemden und T-Shirts und Hosen packe ich da rein und die Unterhosen und so weiter und die Socken. Aber alles, was so klobig ist, kommt dann oben auf die Tasche oben drauf. Aber das passt tierisch viel rein. Aber deswegen, also das ist das, was mich vielleicht auszeichnet. Aber ansonsten, ich habe jetzt nichts, was ich mitnehme. Ich kann auch woanders super gut schlafen.
Man hat das Gefühl, dass du alle halbe Jahre ein neues Hotel eröffnest, immer wieder auch neue Pläne veröffentlichst, wie jetzt zum Beispiel nach Röm und so weiter. Und dann bist du 6 Wochen in Australien. Du scheinst sehr gut organisiert zu sein.
Ja, das bin ich wirklich. Also ich glaube, ich bin erstens zweierlei. Ich habe 2 Geschäftspartner, wir sind jeder ein Drittel beteiligt, ich bin der alleinige Geschäftsführer, aber ich habe denen von vornherein gesagt, also guckt an, was ich mache und nicht, wie viel ich arbeite, weil ich habe in Thailand habe ich wahnsinnig viel gearbeitet, habe ich so 90 Stunden die Woche gearbeitet und habe für mich festgestellt, wahrer Luxus ist Zeit für mich. Und deswegen habe ich recht früh für mich festgestellt, den Luxus möchte ich mir geben und deswegen habe ich auch von vornherein gesagt, also ich packe Qualität rein und wenn ich auch viel arbeiten muss, weil ein Projekt das benötigt, dann mache ich das auch, aber ich finde es auch total spannend, frei zu haben. Und ich glaube, das ist das eine und das andere ist, ich habe einfach ein super Team und ich bin auch gut im Delegieren und ich bin auch gut im Vertrauen gegenüber meinen Mitarbeitern. Also ich habe Kollegen, die das gleiche Interesse haben und zwar, dass wir mit den Hotels Umsatz machen und die Gäste zufriedenstellen und dass sie idealerweise wiederkommen und ich glaube, das ist der Common Ground so und ich glaube, dass jeder der Direktoren und jeder der Abteilungsleiter das im besten Wissen und Gewissen machen. Und natürlich machen die Fehler. Und wenn ich jeden Tag da wäre, würde ich vielleicht auch 3 Euro mehr verdienen. Aber ich glaube auch, dass gerade dieses Vertrauen in die Direktoren dazu führt, dass die die Hotels als ihre Babys einsehen und sich da auch involvieren und sich auch einbringen können. Und aber deswegen kann ich mich dann auch rausziehen aus dem Ganzen.
Und wenn du dich dann rausziehst, dann widmest du dich vielleicht auch deinen Hamburg-Lieblingen. Wir kommen nämlich zur ersten Rubrik, unsere Schnellfragerunde. Und ich möchte gerne wissen, welches ist dein Lieblingsrestaurant in Hamburg?
Das ist das Neumanns. Also eigentlich beide, aber dadurch, dass ich nun in St. Georg wohne, gibt's auf der langen Reihe das Neumanns. Und ich bin da total gerne, weil die netten Service haben, das ein unkompliziertes Interior ist, nettes Interior. Die haben, finde ich, immer eine gute Qualität. Und ich treffe mich da gerne zum Mittag und ich treffe mich da gerne zum Abend. Und das ist so easygoing.
Und das zweite ist im Grindelhof, weiß ich aus eigener Erfahrung, da bin ich früher immer häufiger hingegangen. Genau. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Galerie der Gegenwart. Weil ich das total spannend finde, ich kann ganz oft mit moderner Kunst überhaupt nichts anfangen. Und ich finde es aber total spannend, mich zu challengen. Und ich war gerade letztens wieder mit meinem besten Freund bei so einer Museumsnacht dann in der Galerie der Gegenwart und stand dann von den Sachen und denke mir, also das ist doch keine Kunst. Und trotzdem ist es natürlich Kunst und es fordert mich und deswegen finde ich es spannend.
Und ist es dann so, dass du quasi zur Beruhigung deiner eigenen Kunstnerven dir dann auch immer wieder den Wanderer anguckst und die anderen Ölschinken oder gehst du völlig aufgeregt dann aus den modernen Ausstellungen?
Ja, aufgeregt, es kommt immer drauf an. Also finde das immer sehr spannend und die Klassiker sind die Klassiker. Ich fände Fotografie halt auch total spannend. Also aber trotz alledem, wenn es darum geht, was ich eigentlich spannend finde und fordernd, dann wäre es die Galerie der Gegenwart.
Welcher ist dein Lieblingspark?
Innozentia-Park. Der ist klein, aber kuschelig und da sind viele. Ich habe da gewohnt in der Nähe für 6 Jahre. Ja, Jungfrauental-Ecke Parkallee zur Miete. Und da habe ich mich aber super wohl gefühlt und ich bin da oft joggen gegangen und ich bin da oft irgendwie mit Freunden hingegangen, mit einem Käffchen in der Hand und habe da einfach gesessen und mich wohlgefühlt.
Der Vorteil beim Joggen im Innozentia-Park ist, dass er nicht so groß ist. Man kann sagen, ich habe eine Runde gelaufen. Wenn dann die Leute immer denken, es ist die Alster, dann haben Sie gleich 7-8 Kilometer irgendwie in Gedanken. Ne?
So sieht's aus.
Das wäre also auch was für mich. Welches ist dein Lieblingssportverein?
Ich glaube FC St. Pauli, muss ich gestehen.
Du glaubst
es? Ja, also Sportverein. Ich habe nicht so wahnsinnig viel mit Sportvereinen am Hut. Ich spiele ein bisschen Golf in so einem Verein und so, aber trotzdem, wenn ich jetzt irgendwie an die beiden großen Vereine in Hamburg denke, dann ist es HSV und St. Pauli. Und dadurch, dass wir mit der Bretterbude eine Loge in St. Pauli hatten, ist auf jeden Fall St. Pauli.
Aber du interessierst dich nicht so sehr dafür. Das ist dann eher so ein modischer Grund, dahin zu gehen, oder?
Nee. Also wir haben einfach überlegt mit der Bretterbude, was sind für Firmen, was passt zusammen? Mhm. Und wir haben auch eine St. Pauli-Butze bei uns in der Bretterbude gehabt. Da konnte man mit 9 Leuten schlafen. Und es war eine Marketing-Kooperation. Und es war so, dass wir das für eine Zeit lang echt super fanden. Und dann haben wir Gäste dazu eingeladen. Wir hatten die Rabauken bei uns. Die haben kostenlos bei uns in Heiligenhafen gewohnt und dann da Fußball gespielt und so weiter.
Ja, so, dann habe ich noch eine Frage. Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
Das hatte ich, also es ist Edith Piaf, hat einen ganz tollen Song gehabt und der heißt C'est l'Ambour. Und der ist ganz schön, weil ich erstens Edith Piaf ganz toll finde, die hat so eine richtig geile, einmalige Stimme. Ja. Und es erinnert mich so ein bisschen an die verruchte Zeit von Hamburg, wo die Reeperbahn noch die Reeperbahn war und der Hafen noch so ein bisschen oddelig und schruddelig und cool und verwegen. Und an die Zeit erinnert mich das. Und das finde ich eigentlich hatte eine ganz schöne, einen ganz schönen Bezug für mich zu Hamburg.
Ja, du bist in Hamburg geboren, aufgewachsen in Ahrensburg.
Du weißt ja bestens Bescheid.
Ja, so ein paar Sachen habe ich mich mal umgehört. Mhm. Hast aber deine Hotels erstmal an Ostsee und Nordsee aufgebaut, also in Büsum, in Heiligenhafen, St. Peter-Ording natürlich. Warum hast du so lange so einen Riesenbogen um Hamburg gemacht und warum jetzt die Villa Viva irgendwann im Herbst?
Mhm. Ich habe geguckt, wo gibt's Potenzial. Also es war halt so, dass mein Bruder und ich habe in Thailand gelebt, mein Bruder in Hongkong. Mein Vater wollte das Hotel, was er hatte, in St. Peter verkaufen. Das war das Ambassador Hotel und Spa. Und mein Bruder und ich haben das als super Möglichkeit gesehen, uns selbstständig zu machen und auf eigenen Beinen zu stehen. Und wir haben es also unseren Eltern abgekauft, weil wir noch zwei Schwestern haben. Aber so kam der Weg nach St. Peter-Ording. Das war recht überraschend, aber ganz toll. Und es war auch erstmal eine Umgewöhnung nach einer 8-Millionen-Stadt wie Bangkok, dann in ein 2000-Seelendorf wie St. Peter. Und dann bin ich auch noch im Januar da gewesen, hatte 3 Monate lang Schietwetter. Es war eine super Grundmöglichkeit. Und ich habe gemerkt, dass es an der Küste wenig Innovatives, wenig Spannendes, wenig Gutes gab. Und ich glaube, das hat einfach gezeigt, Mann, da gibt es so wahnsinnige Möglichkeiten. Und nach dem ersten kam das zweite, kam das dritte, kam das vierte. Und es war einfach so, dass es echt noch spannende Grundstücke, nicht mehr viele, aber es gibt noch ein paar spannende Grundstücke an der Küste. Und deswegen hatten wir uns dann, glaube ich, so ein bisschen eine Kernkompetenz an der Küste erarbeitet.
Vor allen Dingen würde ich von außen betrachtet sagen, dass du so ein Wachküsser bist. Also ich habe selber St. Peter-Ording erlebt als junger Schüler, krabbert am Strand, am Lagerfeuer gelesen, und dann bin ich irgendwann als Jugendlicher mit den ersten Autofahrten fuhr man dann auch von Hannover nach St. Peter-Ording, und alles, was man hatte, war Geld für Bier und Schnaps und hat dann wieder am Strand gesessen. Aber das war dann irgendwann schon richtig schlimm, also so mit Sprühsahne auf dem Pflaumenkuchen und so. Und das wollte man dann irgendwie nicht. 20, 30 Jahre bin ich, glaube ich, nicht mehr nach St. Peter-Ording gekommen. Und dann habt ihr da einfach wirklich ein schönes, modernes Hotel hingesetzt. Das Gleiche ist ja in Heiligenhafen und in Büsum ja auch passiert. Ja. Was hat dich daran gereizt, so ein Risiko einzugehen? Weil ich glaube, niemand hat damals auf St. Peter-Ording gesetzt.
Wir haben das nie als Risiko gesehen. Also ich glaube, das erste Haus habe ich ja mit meinem, die ersten zwei, also das Ambassador und das Strandgut, habe ich mit meinem Bruder gemacht. Und erstens war es so, dass mein Bruder sehr gute Kompetenzen hatte, die mich ergänzt haben. Er war gut im Finanzen, er war gut hinter den Kulissen, und da hatte ich so meine Schwachstellen. Ich war gut am Gast, ich konnte gut Sales und Marketing, und wir haben uns super ergänzt. Also das war das Erste. Deswegen, ich glaube, wenn man jung ist, ich war 26, als ich mich selbstständig gemacht hatte, hat man so ein Urvertrauen und denkt, ey, ich kann alles. Deswegen fühlte sich das nie an wie ein Riesenrisiko. Zumal wir hatten einen großen Vorteil bei den ersten zwei Hotels, dass vor allem beim Ambassador, dass es diesen Wellness-Trend aufkam. Früher gab es nur die Hauptsaison und im Winter war tote Hose. Und dann war es auf einmal so, dass jeder Wellness und Massagen und Schwimmbad und Sauna machen wollte. Und auf einmal war auch der Winter belegt. Das heißt also, wir haben in den ersten zwei Jahren die Belegung von 54% im Jahr auf 86% im Jahr hochgeschoben. Und nachdem man das einmal macht und nachdem man dann so ein, zwei Jahre Erfahrung hatte, weiß man, wie es läuft und was man machen muss, um so ein bisschen online und über Kataloge und Reiseveranstalter genug Geschäft ins Haus zu bringen. Und deswegen wirkt es nie wie ein Risiko. Natürlich waren die Orte, Heiligenhafen kannte vorher kein Mensch. Also, und als ich das erste Mal da war mit meinen beiden Geschäftspartnern, das war im März, es hat geregnet, die beiden Grundstücke, das eine war ein Parkplatz, das andere war ein Wohnmobilstellplatz, und da kippte gerade einer Scheiß aus einem Wohnmobilwagen in so einen Abguss, und die beiden sagten so, hier willst du was bauen? Und also es war, da gab es noch keine Seebrücke, da gab es da alles noch gar nichts. Da gab es keine Promenade, und da braucht es manchmal schon so einen gewissen Weitblick. Aber das Schöne war, dass wir immer Gemeinden hatten, die eine Idee hatten, wo sie hinwollten. Das war auch in St. Peter so, die wollten damals eine neue Promenade bauen, und das Gleiche in Büsum, da hatten die schon eine Vorarbeit geleistet. In Heiligenhafen haben die 37 Millionen Euro von der Stadt investiert in eine neue Promenade, in eine neue Marina, und es war halt so, dass wir diese Vision mittragen mussten. Und ich glaube, wenn man weiß, wie es an der Küste irgendwie funktioniert, dann wirkt es nicht mehr so wahnsinnig wie ein Risiko. Hat irgendwie alles immer geklappt.
Aber warum so spät Hamburg? Du hast ja jetzt sehr viel Erfahrung gesammelt, bist seit so über den Daumen 15 Jahren sehr erfolgreich in dem Bereich. Mhm. War das auch so ein bisschen so ein Punkt, dass du Hamburg so für dich behalten wolltest, so ein Rückzugsort sozusagen?
Nee, ich kann das ganz gut voneinander trennen. Ich glaube, das ist es nicht. Aber ich habe nach den richtigen Standorten geguckt. Also Hamburg ist ja nun nicht so, dass es Standorte ohne Ende gibt für Hotels, und die meisten sind dann auch noch wahnsinnig teuer, und dann will der noch mitverdienen und der noch mitverdienen, und es war halt so, dass Vivok und Aqua uns angesprochen hatte und gesagt hat, wir haben hier eine Location und wir können da viel mehr bauen, als wir für unser Headquarter brauchen. Und erst hatten sie es Coworking Space gedacht und dann haben sie gesagt, auch so ein Gasthaus wäre doch was. Und dann haben sie uns angesprochen, weil wir schon mit denen zusammengearbeitet haben. Wir hatten Suiten in zwei der Hotels, wo wir 25% der Umsätze an Viva Con Aqua zurückgespendet haben. Das heißt, wir hatten schon eine Geschäftsbeziehung so für 4-5 Jahre und dann war es so, dass die uns angesprochen haben. Das ganze Projekt ist aber auch schon seit 6 Jahren in der Pipeline. Also bis man in Hamburg eine Baugenehmigung hat, das dauert ja auch so alles seine Zeit. Und irgendwie haben wir uns gefunden und das Spannende ist ja an der Villa Viva, dass es nicht nur ein Hotel ist, sondern dass wir das zusammen mit Viva Con Aqua machen und mehrheitlich das Ganze gemeinnützig ist. Das heißt, jede Übernachtung baut Brunnen in Afrika. Das heißt also, es ist schon einfach was Einzigartiges und was Neues und das fanden wir alle, sowohl Viva Con Aqua als auch wir als Heimathafenhotels, eine ganz spannende Sache, auch mal was zurückgeben zu können.
Bist du denn jetzt auf den Geschmack gekommen mit Hamburg und es gibt vielleicht dann demnächst doch noch eine Bretterbude irgendwo?
Ja, wir haben da
in schon, Hamburg?
Ja, es gab Standorte, die in Betracht gezogen wurden und auch ein, zwei andere Sachen, also sei es an der Alstersporthalle, sei es am Berliner Tor und so, aber die haben sich bis jetzt alle irgendwie zerschlagen, weil entweder die Wirtschaftsförderung das Grundstück sich dann geschnappt hatte und irgendwie auf einmal 40 Millionen für ein Grundstück wollte oder so, also es gibt wirklich viele verschiedene Gründe, warum es denn bis jetzt nichts geworden ist und es bei dem einen Standort geblieben ist. Was nicht heißen soll, dass wir uns nicht mehr in der Zukunft vorstellen können. Let's wait and see.
Hamburg ist jetzt dein südlichstes Hotel tatsächlich. Ja. Wann treibt es dich denn?
Ich glaube, Wilhelmshaven ist noch südlicher.
Okay, ja.
Obwohl, ich weiß
da bin nicht ich sehr genau. Schwach also, drin.
Ja, genau. Ich bin ich
jetzt aber, also wenn wir jetzt mal sagen, wann treibt es dich in den Harz oder in den Ruhrpott oder nach Bayern, dann ist das durchaus noch südlicher. Dann.
Das auf jeden Fall. Und wir haben auch schon Gespräche am Tegernsee geführt und die waren auch total spannend. Und das kann ich mir auch immer noch vorstellen. Harz habe ich mir auch 2-3 Grundstücke angeguckt. Von Braunlage über St. Andreasberg, über Bad Harzburg und das ist nur, also entweder manchmal liegt es an der Saisonalität einer Destination, manchmal liegt es daran, dass sie einfach, die müssten wahnsinnig wachgeküsst werden. Und dann ist es so, dass man denkt, will ich das alleine machen oder hat das Potenzial oder passt das eigentlich zu den Heimathafenhotels und das ist es so ein bisschen, also.
Jetzt treibe ich dich ja quasi vor mir her und rede dir die ganze Zeit irgendwie Neuöffnungen ein. Ich meine, man kann ja auch von einem Hotel leben. Ne? Was treibt dich denn an, jetzt noch 7, 8, 9 weitere Hotels zu machen?
Nö, das ist es gar nicht. Also es sind immer die Projekte, die auf einen zukommen und die dann eventuell interessant sind. Also es sind Grundstücke, die einem angeboten werden. Und dann guckt man sich die an und guckt sich die Destination an, guckt sich die Mikrolage an und denkt sich, was könnte da hinpassen. Also wir haben ja mehrere Marken und wir gucken dann nicht, welche Marke passt da drauf, sondern ich gucke mir in der Regel immer einen Standort an und gucke, was passt hier hin, was passt in den Ort, was passt an das Grundstück. Und das finde ich immer eigentlich ganz spannend. Und wenn dann das alles passt von den Eckdaten, den Grundstückskosten, von den Baukosten, von Zins und Tilgung und was auch immer alles, dann kann da so ein Projekt draus wachsen. Und also ich habe jetzt keine Zahl, ich will jetzt noch so und so viele Hotels eröffnen, aber ich werde es auch nicht ewig machen. Also es gibt schon Ideen, dass ich irgendwann da mal auch mal rausgehe, weil ich
gibt es da eine das Zahl, mal. Dass du sagst, mit 55 höre ich auf oder so?
Ja, ach so, genau. Also das ist so die Idee. Ja.
Ja.
Also dass zumindest aus dem Operativen dann raus bin und vielleicht Investor im Hintergrund bleibe oder sowas. Aber die Sache ist, ich habe keine Kinder, wir wollen auch keine Kinder und also das heißt, ich lebe das für mich. Also und dann ist immer so die Idee, jetzt bin ich noch jung und jetzt kann ich noch reisen und jetzt kann ich noch machen und ich brauche die Kohle nicht, wenn ich 80 bin.
Vermutlich nicht. Und wenn dann für ein künstliches Hüftgelenk.
Ja, so super.
Ähnliche Dinge. Genau. Gehen wir jetzt mal vom Alter in deine Kindheit. Ahrensburg. Was bleibt dir da in Erinnerung außer Hela Ketchup?
Und Axel Springer Druckerei. Ganz viel Behütetes. Also ich habe noch 3 Geschwister und wir waren ein Haus von 6, wie gesagt, mit meinen Eltern und das war sehr behütet. Wir hatten ein wunderschönes Haus. Nachher sind wir nochmal innerhalb von Ahrensburg umgezogen und das war alles grün und es war nett. Man konnte mit dem Fahrrad zur Schule fahren und wir haben Urlaube nach Sylt gemacht und später hatten wir dann glücklicherweise noch irgendwie in Florida ein Ferienhaus, was wir ganz toll fanden. Und aber Ahrensburg war so was man glaube ich als Böde bezeichnen würde. Ja, und also die Grundschule war cool. Man hatte gute Freunde, die alle fußläufig von einem waren und irgendwie so ein bisschen heile Welt.
zieht dich da immer noch mal was hin? Fährst du dann dahin und guckst dir dein Elternhaus an?
Ja,
oder?
Meine Eltern wohnen da auch
noch. Ah, die wohnen da noch?
Die wohnen da noch und die besuche ich auch. Und also ich fast jeden Sonntag bin ich bei meinem Daddy und wir gehen irgendwie ins Blockhaus oder zum Italiener. Und das ist mir ganz wichtig. Also mein Vater ist jetzt...
Bist ein ganz spießiger Hamburger, der sonntags ins Blockhaus geht, wie viele andere auch. Und dann abends dann 20.15 Uhr Tatort?
Nee, das nicht. Aber heutzutage gibt's ja auch Netflix und Co. Ja. Also das, wie heißt das, lineare Fernsehen gucke ich wenig. Also Tagesschau, Tagesthemen auf
jeden Fall. Und dann Mr. oder Mrs. Rumsteak und Knoblauchbrot und
Pommes? Das kommt immer drauf an. Manchmal hat man ja so, also jetzt am Wochenende habe ich, glaube ich, eine Karotten-Ingwer-Suppe gegessen, weil ich so ein bisschen
crazy
gucke, ja, der Sommer steht vor der Tür und man will gut aussehen. Ne? Ja. Und aber Mrs. Rumsteak finde ich auch super lecker und manchmal einfach nur ein Salat. Aber ich finde das Blockhaus toll. Da weißt du, was du kriegst, die haben einen netten Service, es ist schnell da, also die Qualität ist meistens super, also ich will jetzt aber nicht Werbung für Herrn Block machen, aber
hast du ja schon.
Ja,
gibt's denn Vorbilder im gastronomischen Bereich? Könnte Eugen Block für ein Vorbild herhalten oder gibt's da andere?
Ich glaube, ganz viele machen ganz viel toll. Also da gibt's von der Hotellerie die Jungs von 25 Hours, da gibt's die ganze Ennismore-Gruppe, da gibt's also super Konzepte von Hoxton über Mama Shelter. Ich finde Luxushotellerie total spannend, also sei es Belmont und Rosewood und wie sie alle heißen, finde ich auch total spannend. Es gibt Gastronomen in Hamburg, die ich gut finde, die Jungs Patrick Rütter und Co., die genau wissen, was sie machen. Ich beneide gute Gastronomen, weil ich kein guter Gastronom bin. Ich bin ein guter Hotelier, aber meine Restaurants laufen so mit und die laufen auch und Gäste sind auch zufrieden, aber ich finde immer, wer Gastronomie gut macht, der hat's richtig drauf, weil man nochmal andere Margen hat, Köche zu finden und also die Hotellerie finde ich auf jeden Fall einfacher.
Kannst du denn selber kochen?
Ja.
Was wird's jetzt heute Abend geben, wenn ich sage, so, ich komme jetzt mal rum?
Das kommt davon, was du magst. Also ich, so ein schönes Dreigang würde ich...
Ein guter Esser.
Ja, das also. Ich, ein schönes Dreigang würde ich für dich kochen. Ich habe ja noch so von Thailand, ich mache dann eine schöne leckere Thai-Suppe vorweg und im Hauptgang vielleicht ein gutes Steak mit Makerkartoffeln zum Beispiel und Bohnen mit Speck oder so und einer schönen Jus dazu. Und im Dessert schauen wir mal, worauf du Lust hast.
Ja. Ahrensburg ist das eine. Bist du dann ganz häufig auch in St. Peter-Ording gewesen und liefst du dann so als Kind durchs Hotel oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Nee, ich war, also in St. Peter-Ording war ich da, 4 Jahre, weil ich da im Internat war. Und da in der Zeit hatte mein Vater auch schon das Hotel, aber das war weit weg voneinander, weil das eine war in St. Peter-Ording-Bad und ich war in St. Peter-Ording-Böhl.
Oh, das ist wirklich weit auseinander.
Ja, das ist weit auseinander. Tagesreisen. Ja, das nicht, aber es ist auf jeden Fall, ich hatte damals Asthma und dann war es so gegen Windfahren auf dem Deich, dann irgendwie 7 Kilometer um dann irgendwie Papa Hallo zu sagen, boah, habe ich ab und zu mal gemacht, aber eigentlich habe ich so mein Internatsleben gehabt und am Wochenende bin ich eher nach Hause gefahren, wenn man dann mal konnte. Wir hatten ja immer noch, es war ja 6. Quinterquarter, Untertertia, Obertertia, es war ja immer noch so, dass du Samstag alle 2 Wochen Schule hattest und also alle 2 Wochen bin ich überhaupt nur nach Hause gekommen nach Ahrensburg und und mein Vater hatte früher das Hotel in Hamburg, das war das Ambassador am Heidenkampsweg, Ecke Nordkanalstraße und da sind wir schon oft gewesen. Die hatten eine coole Bar, da gab es immer Schnitzel und dann bin ich immer in den Backoffice-Bereichen längs gelaufen und habe der Hausdame die kleinen Milka-Naps-Schokoladen aus dem Office geklaut und die hatten einen echt coolen Giovanni, einen Masseur und den fand ich total cool, weil er so mit italienischem Dialekt geredet hat und das fand ich als Kind auch total spannend. Also ich bin schon mit der Hotellerie aufgewachsen, aber Ahrensburg war, bis ich so, ich glaube 16 war, schon so Nabel für mich und dann habe ich mich natürlich an Hamburg orientiert. Ich hatte ältere Freunde zum Teil, dann ist man nach Hamburg gefahren, in die ersten Clubs. Ich hatte das große Problem, dass ich viele Freunde hatte, die halt aussahen wie 18. Ich sah mit 18 immer aus wie 15 und bin nirgendwo reingekommen.
Kein Bartwuchs?
Wenig. Also ich war klein. Ich habe erst so mit 17, 18 einen Schub gemacht und alle anderen kamen mit 15 schon in die Clubs rein und ich musste immer davor stehen und hatte irgendwie noch einen gefakten ID und so. Aber das war, trotzdem habe ich mich so ein bisschen eher nach Hamburg orientiert und habe dann auch die Oberschule, also die Oberstufe am Lämmermarkt gemacht, also Wirtschaftsgymnasium am Lämmermarkt. Zum einen, weil ich Hamburg cool fand, zum anderen, weil das Abi in Hamburg einfacher ist als in Schleswig-Holstein und ich irgendwie Schule ziemlich doof fand. Also ich habe mich da so durchgeschummelt. Abi war, glaube ich, ganz gut, habe aber auch in der Abi-Klausur geschummelt, aber trotzdem war...
Wie hast du da geschummelt?
Ich habe meinen
Ordner. Hast du einen richtigen Spickzettel oder?
Ich habe meinen Ordner rausgeholt und aufgemacht und rausgelesen und dann ja. Also ich weiß noch, ich hatte in der Englischklasse, ich hatte Englisch LK. Our society is based on rugged individualism. Das war ein Satz, den ich da einbringen wollte. Der fiel mir zum Teufel nicht ein. Und habe ich den Ordner rausgeholt und nachgeguckt. Und leider hat mich der Lehrer die ganze Zeit dabei beobachtet. Und kam.
Ja, mit so einem Ordner?
Ja. Und kam nach der Klausur zu mir und sagte, also ich hätte ja am liebsten ins Gesicht getreten. Also, aber er hat da nichts gemacht. Also ich habe dann trotzdem mein Abi bekommen.
Ja.
Und auch also mit 2,3, glaube
ich. Besser als ich, mit 2,5. Allerdings habe ich das in Niedersachsen gemacht und ist ja nun anerkanntermaßen ein sehr schwieriges Abi gewesen. Sag mal, wie lange hast du denn gebraucht anzuerkennen, dass du vielleicht auch ein guter Hotelier und Gastgeber wirst? Also man sträubt sich ja eigentlich immer, das machen zu wollen, was die Eltern machen, oder?
Ja, also unsere Eltern haben uns immer frei gelassen. Also die haben auch uns nie da in die Richtung gepusht. Es war so, dass ich nach dem Abi, ich wurde ausgemustert. Ich wollte ja, ich habe gesagt, ich gehe da mal hin zur Musterung und dann saßen da 5 Leute mit so einer Deutschlandflagge dahinter und haben gesagt, also sie dürfen dem deutschen Volke leider nicht dienen, weil ich so viele Allergien hatte und so. Und dann habe ich gesagt, oh schade, dann gehe ich halt ein Jahr nach Florida. Und dann bin ich ein Jahr nach Florida und habe
dort... Hast da die Grenzen gesichert.
Und habe dort in einem Hotel ein Praktikum gemacht. Und in dem Jahr habe ich gemerkt, das ist was für mich. Also ich war ganz alleine da und ich habe da auch nicht viel Geld verdient, aber es war super. Und ich habe wahnsinnig viel lernen können. Das war
das ganze Jahr über Spring Break gefeiert.
Das war sogar wirklich in Daytona Beach. Das war damals noch so Spring Break Town. Unfassbar prollig, aber trotzdem, mit 19 findet man das total spannend. Und ich habe da aber viel gearbeitet und ich fand das aber total cool, viel zu arbeiten, weil ich da auch wahnsinnig viel gelernt habe. Und ich glaube, da habe ich gemerkt, dass ich auch gut mit Menschen kann und dass diese Hotellerie irgendwie eine Branche ist, die ich ganz spannend finde und die mir liegt.
Und bevor es mit den Fragen der anderen Leute an Jens Roker weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Auch 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen jetzt zu spannenden Leuten, nämlich zu den Fragen der anderen Leute. Wir hören mal rein.
Moin, Herr Sroker, hier ist David Wehle. Ich bin Schauspieler und Teil des Nachhaltigkeitspodcasts 2 vor 12. Ich würde gerne wissen, auf welche Erfindung Sie schon lange warten.
Wow, ja, super, diese spontane Frage. Erfindung, auf die ich lange warte, ja, nachhaltige Hotels, wirklich nachhaltige Hotels. Das ist etwas, was ich total spannend finde und mit der ich mich beschäftige. Das Problem ist, dass Baukosten super schwierig sind und dass wirklich nachhaltig, ich finde es immer so schwierig, dass wir im Marketing alle irgendwie dieses nachhaltig und wir sind so und wir sind green und so weiter benutzen. Und ich hasse Greenwashing und ich finde das ganz, ganz doof. Und ich fände es toll, wenn es mal wirklich in der Branche einen Vorreiter gibt, der wirklich nachhaltig ist. Im Betreiben, aber auch im Bau. Und das Problem ist, dass der Gast heute noch nicht wirklich bereit ist, für diese Nachhaltigkeit mehr Geld auszugeben. Und das müsste er.
Oh ja, Riesenthema. Machen wir nochmal einen extra Podcast zu. Jetzt kommt erstmal die nächste Frage.
Mhm. Moin, Herr Sroker. Hier spricht die Autorin Karin Köhler. Mich interessiert, welches Buch Sie gerade lesen und welches Buch Sie am stärksten geprägt hat.
Auch sehr spannend. Also zu beidem. Das hört sich ganz doof an, aber Der kleine Prinz ist ein Buch, was mich sehr geprägt hat, weil ich, da gibt's immer wieder Sätze daraus, die für mich wegweisend sind so im Leben. Und ich finde das ein sehr, sehr schönes Buch und irgendwie hat es mich geprägt und begleitet. Und das Zweite ist, ich habe gerade gelesen, bin fertig schon, aber von Hubertus Borg, Das Profil ist ein guter Freund von mir, der erst geschrieben hat für gute Zeiten, schlechte Zeiten und aber jetzt schon seinen dritten Roman rausgebracht und es spielt in Hamburg. Also es ist eine Thriller-Serie, Krimiserie, die hier in Hamburg spielt. Das Profil kann ich nur empfehlen. Großes Kino.
Jetzt liest du auch noch Bücher über Hamburg. Wie verwachsen bist du denn hier mit dieser Stadt? Also du bist ja viel am Rumreisen, hast die meisten deiner Hotels, wie gesagt, in Norddeutschland. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal, wenn du mit 55 alles sein lässt, dann irgendwo anders hinzugehen? Oder ist Hamburg immer deine Basis?
Immer meine Basis. Ich habe ja, dadurch, dass ich im Ausland gelebt habe, ein paar Jährchen, habe ich irgendwann gemerkt, wie wichtig mir Wurzeln sind. Und ich habe meine Wurzeln in Hamburg. Und auch gar nicht Ahrensburg, sondern ich habe irgendwie meine Freunde hier, Menschen, die ich jetzt seit 40 Jahren kenne. Ich habe das große Glück, zwei, drei Freunde zu haben, die ich seit der Grundschule kenne und mit denen ich auch immer noch gut befreundet bin. Und man hat Freunde, die, wo man sich anguckt und genau weiß, was der andere sagt. Und dass ich auch Familie hier habe. Ich habe meine Schwester zieht gerade wieder nach Hamburg, meine Eltern sind da und ich fühle mich hier zu Hause. Ich habe hier meine Heimat. Und das ist etwas, was ich erst zu schätzen weiß, nachdem ich im Ausland war. Und deswegen wird hier immer ein ganz großer großes Standbein sein. Ich habe mir jetzt mit meinem Partner eine Ferienwohnung auf Mallorca gekauft, wie so viele, weil ich mich da wohlfühle und weil ich irgendwie so ein Home Away from
Home. Und weil da auch so viele Hamburger sind.
Ja, glaube ich gar nicht deswegen, weil es ist eher etwas, was mich abschreckt. Aber ich finde die weil ich muss im Ausland nicht immer noch Deutsche haben überall. Und das hat man natürlich auf Mallorca ohne Ende. Aber die Erreichbarkeit ist toll. Und dass man irgendwie im November, wenn das richtiges Schietwetter ist oder wenn man im Januar und Februar eigentlich denkt, auch könnte der Winter mal vorbei sein, dass man dann mal irgendwie ein paar Wochen sagt, also tschüss, ich mache von da Homeoffice. Und so ein, sei es damals auf Sylt, sei es dann in Florida, wir hatten immer so ein Home Away from Home, sowas, wo man reinkam, den Schlüssel umdrehte und sich wie zu Hause fühlte. Und da, das war immer so mein Traum. Und das ist vielleicht auf Mallorca. Ansonsten reise ich super gerne und kann mir auch mal vorstellen, da einen Monat zu leben und da einen Monat zu leben. Aber Hamburg ist und bleibt mein Zuhause.
Du hast zu einem Zeitpunkt deine Hotelausbildung gemacht und dann auch deine weiteren, ich sag mal, Lehrjahre genossen, als die Arbeit in einem Hotel eher Leute abgeschreckt hat durch lange Arbeitszeiten, durch Arbeiten, die man vielleicht nicht so gerne gemacht hat, Zimmer aufräumen und Bettwäsche wechseln und den ganzen Krams, wo auch ein sehr harter Ton geherrscht hat, wo zumindest auch aus Erzählungen aus meiner Verwandtschaft heraus auch gerne nochmal körperlich gezüchtigt wurde im Zweifelsfall, wo Leute vielleicht auch mal auch in der Küche mit Messer geworfen haben und so weiter. Inwieweit hat dich das geprägt oder hast du solche Sachen erlebt und was ist dir heute als Chef wichtig?
Ja, gut, gute Frage. Ja, das habe ich alles erlebt und das waren ganz spannende Jahre. Ich habe im Atlantic Hotel meine Ausbildung gemacht und das war damals so mit den 4 Jahreszeiten die Top 1, 2 in Hamburg und das war eine richtig gute Ausbildung. Also wir hatten erstmal mit Uwe Frommholt einen großartigen Direktor.
Typ.
Ja, und der hat mich total beeindruckt, weil wir hatten 250 Mitarbeiter, der kannte jeden mit Namen und hatte eine ganz tolle Art an sich und hat mich auch sicherlich geprägt als Vorbild so und mochte immer seine offene, entspannte Hamburger Art so. Und dann war es so, dass ich das richtig von der Pike auf ganz toll fand. Also ich habe in der Wäscherei noch gemangelt und ich habe ein halbes Jahr lang Zimmer geputzt. Aber das fand ich auch eben gut, weil ich dadurch weiß, wie lange es dauert, ein Zimmer zu putzen und dass es echt verdammt viel Arbeit ist und auch harte Arbeit. Und ich habe genauso im Stewarding also Besteck geputzt und poliert und den Müll rausgebracht und was alles. Also ich fand das überhaupt nicht, ich fand das gut, ich fand das spannend und wir hatten einfach ein gutes Team. Wir waren, ich glaube, 40 Azubis oder sowas und fand das großartig. Und ja, es gab Leute, also wir hatten einen Küchenchef, der wirklich schwierig war und cholerisch war und auch mit Pfannen geschmissen hat und habe das des Öfteren erlebt, aber ich glaube, das sind Dinge, wo man dann auch sieht, so will ich nicht werden. Also ich habe ganz viel, auch in Thailand hatte ich einen Boss, der war mega, hat inzwischen also hunderte von Hotels und meiner Group, Bill Heinecke, ein Visionär, ein Entrepreneur, wie man es sich nur wünschen kann. Aber der hat so Management bei Meetings und der hat auch wahnsinnig viel Druck aufgebaut. Wenn irgendwas nicht so passte, dann hat er gefühlt, so wirkte sich das immer, die Finger genommen und sie den Abteilungsleiter in den Arsch gesteckt und gesagt, so jetzt macht mal, also Druck aufgebaut. Und ich fand das immer, das bringt nichts. Also es ist einfach, also und deswegen war es ganz oft so, so will ich nicht sein. Also so finde ich es nicht. Und deswegen guckt man sich Dinge ab von Leuten, die das gut machen. Und man guckt sich eben auch Dinge ab, wie man sie nicht machen will, von Leuten, wo man denkt, das ist nicht meine Art von Management.
Und was ist dir jetzt heute wichtig? Also nicht nur die Fehler der anderen zu machen, sondern gib mal so 3 Prämissen, die so für dich und die Heimathafenhotels gelten.
Ja, also ich glaube, mir ist es wichtig, dass die Leute das mögen, was sie machen. Sonst sind sie bei uns falsch. Also das finde ich immer ganz wichtig. Deswegen Probearbeiten ist auch ganz wichtig. Mir ist es ganz wichtig, dass Come as you are, also sei du selbst. Ich will nicht, dass du irgendwie dich verstellst. Ich will nicht, dass du, also wir versuchen auf Uniformen weitestgehend zu verzichten. In einigen Bereichen haben wir sie, aber wir wollen, dass du dich mitbringst, dass du Mensch bist und dass auch Mensch sein darfst bei uns, weil das macht dich ja auch aus und das ist auch so für den Gast so, dass er dich greifen kann und das auch gut findet, wenn er dann eine Person greifen kann. Also in Büsum zum Beispiel haben wir die Hafenkantine, das ist unsere Mitarbeiterkantine, die aber geöffnet wird. Der Gast kann in die Hafenkantine reingehen und dann mit unseren Mitarbeitern sitzen. Die Mitarbeiter dürfen auch abends bei uns in der Bar ein trinken mit den Gästen. Ich war da zuerst kritisch und dann habe ich gesagt, lass uns das mal versuchen und wir haben seit 11 Jahren damit keine Schwierigkeiten. Also dieses sich begegnen und ja, der Gast ist König, schön und gut, aber ich glaube, unser Gast, der will das so gar nicht. Der kommt zu uns, weil es eher so ist, komm als Gast und geh als Freund. So. Mhm. Das ist noch super und ansonsten, wir haben so einen Werte-Workshop gemacht, wir versuchen viel aus den Mitarbeitern heraus selber, was ist euch wichtig, also wir bieten den Mitarbeitern an, sozial sich zu engagieren und dafür einen Tag weniger zu arbeiten, entweder auf dem Bauernhof mitzuhelfen oder bei der Stiftung Mensch in Meldorf Gutes zu tun, also wir versuchen den Mitarbeitern Möglichkeit zu geben, auch mit der Villa Viva am Ende des Tages, ich glaube, den Mitarbeitern ist immer wichtiger, auch eine sinnstiftende Arbeit zu tun. Und deswegen finden wir es auch großartig, dass wir eben sowas wie die Villa Viva hier in Hamburg machen, um eben auch Mitarbeiter zu finden, die sich da einbringen und am Ende des Tages für jede Übernachtung, die wir da reinkriegen, auch Gutes tun.
Mhm. Es gibt ja nun überall Nachwuchsprobleme in allen Berufen, aber in der Gastronomie und Hotellerie ist es ja spürbar. Also ja. Es müssen ganze Restaurants geschlossen bleiben, andere Serviceteile bleiben irgendwann einfach weg. Wie überzeugst du denn einen jungen Menschen heute davon, in die Hotellerie zu gehen? Mal abseits davon, dass alle wissen, okay, es fliegen keine Pfannen mehr und so weiter. Aber zahlt ihr mehr Geld beispielsweise, ist ja immer irgendwie eine Möglichkeit, aber ja auch immer nur eine kurzfristige Möglichkeit.
Ich glaube, wir machen das also eine Mischung. Also ich glaube, das allererste ist, wir sind echt ein cooles Team. Also wir sind coole Leute und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man so ein Gefühl hat, ich habt ihr Spaß bei der Arbeit? Das zweite ist, wir haben intern von vornherein gesagt, wir wollen nicht irgendwelchen Mindestlöhnen hinterherlaufen. Wir haben einen Mindestlohn von 15 Euro. Jeder Spüler bei uns verdient 2600 Euro und dann geht's hoch. Also wir zahlen gut. Und wir haben wahnsinnig viele Benefits, also sei es Übernachtung in den anderen Hotels, sei es durch unsere Kooperationspartner, dass sie Rabatte da geben und bekommen, wir haben Fitnessstudios, wir bieten Wohnungen an, also alles Mögliche, also wir machen wirklich viel für unsere Mitarbeiter, weil es auch das Wichtigste ist. Wie ich ja vorhin sagte, der Erfolg sind 60% unserer Software und deswegen investieren wir viel in unsere Mitarbeiter, in unser HR-Team und versuchen wirklich den Leuten zu zeigen, du kommst hier in ein Team und du bist Teil des Teams.
Du bist auch Teil des Teams gewesen im Atlantik und hast dort auch mit sehr viel Prominenten zu tun gehabt. Gab es mal Leute, die dir ein bisschen weiche Knie bereitet haben? George Clooney, Nicole Kidman, Mick Jagger, wie auch immer, die alle da mal gewohnt haben, als du da noch gearbeitet hast.
Ja, ich habe ja sogar da mich um die gekümmert. Ich hatte das große Glück, dass ich im Verkauf und Marketing mich 2 Jahre lang um die ganzen Stars und Sternchen gekümmert hatte, weil ich im Verkauf eben für diese Branche zuständig war. Und ich kann mit so starstruck nichts anfangen. Also ich finde, das sind Menschen wie du und ich. Und in der Zeit, wo ich das da gemacht habe, habe ich auch gesehen, dass es nur Menschen sind wie du und ich. Fand das spannend, wenn George Clooney da war oder Ricky Martin oder ich bin mit Steve Martin um die Alster geradelt und hatte die Stones für eine Woche da und habe mich um die gekümmert. Und habe da ziemlich wenig geschlafen in der Woche, weil die wirklich nicht ganz unanstrengend waren. Aber ich fand das spannend und die Künstler in hohem Maße auch sehr interessant. Und die waren auch total nett, also bis auf wenige Ausnahmen. Aber das Management drumherum fand ich immer wahnsinnig anstrengend.
Weil die war denn jetzt eigentlich nicht so nett?
Das macht man ja nicht. Es ist ja.
Ja, aber wir sind ja unter uns hier.
Unter uns 5000. Es gab so, also man organisiert dann viel und Eddie Murphy hatte dann irgendwie im Interview hat ihn einer falsche Frage gestellt, ist er aufgestanden und rausgegangen. Und also es gab so Leute, die sympathisch waren, also und welche, die, wo man sich man das Gefühl hatte, die sind ja schon ein bisschen komisch. Also es gibt Stars mit Allüren, also Lenny Kravitz' Suite war total, sagen wir mal, unaufgeräumt.
Es ist ein Rockstar, ja, genau. Das ist doch klar. Sei froh, dass der Fernseher heile war.
Ja, genau, das war das Einzige, was noch heile war. Nein, okay. aber das sind ja, also ich glaube, da gibt es viele Geschichten, aber die meisten waren total nett. Wer mich total beeindruckt hat, war zum Beispiel Cher. Die war super professionell und auch total nett. Also sie saß dann, wir haben sie hinten durch die Garage reingefahren und dann hat sie aber gesehen, dass da noch Fans waren und dann saß sie im Auto und sagte dann, bring them in. Und dann hat sie noch eine Viertelstunde total nett den Leuten unter Autogramme gegeben und so. Und die war super. Also und auch andere. Also es gab da total nette und auch welche, die einfach super planlos waren. Also wir hatten Lauryn Hill da mit den Kindern war ich dann da im Zirkus und so, aber die war also mit einer riesen Entourage und jeden Tag hat sie dann spontan nochmal einen Tag verlängert. Und in der Hotellerie ist das nicht so einfach, mal eben 40 Zimmer zu verlängern, einen Tag, wenn du darauf Buchung hattest. Und dann mussten wir Leute ausquartieren und dann dies und jenes. Und dann rief sie ihr Management um 4 Uhr morgens an und wir brauchen um 7 3 Limos und bitte Rührei und Saft und Apfelsaft frisch gepresst und dies und jenes. Versuch mal 4 Uhr morgens sowas alles zu organisieren, dass es um 7 dann bitte auch dasteht, weil sie zu irgendeinem Musikstudio musste. Das waren halt spannende Herausforderung, aber auch nicht immer einfach. Aber ich fand, also das Management drumherum war immer das, warum ich dann irgendwann gegangen bin, weil die sich alle so wahnsinnig wichtig genommen haben.
Jetzt mal hier keinen Diss gegen Künstlermanagement, ich mach das ja auch. Wenn jemand Leuten so schöne Kurzurlaube oder auch längere Urlaube beschert wie du, wie macht er denn selbst Urlaub am liebsten?
Am liebsten mit Freunden oder mit meinem Mann und
eher Wasser oder Berge, eher Sonne oder Schnee, eher rumhängen oder aktiv sein.
Ja, rumhängen finde ich total gut. Also sowohl als auch. Also ich finde Städtereisen total gut, das mache ich meistens mit Freunden. Dann auch so mal Wellness-Trips für ein Wochenende zu irgendwelchen Wellness-Hotels, zu Kollegen, finde ich auch super. Versuche so 3-4 lange Urlaube im Jahr zu machen und dann gerne sowohl als auch. Also ich finde es total spannend, so Roadtrips zu machen, aber mal von L.A. hoch bis nach San Francisco fahren und dann zu gucken, wo hält man an, was guckt man sich dann an. Ich finde es aber auch genauso toll, einfach mal eine Woche Urlaub zu machen. Aber ich muss gestehen, bei Städtereisen bin ich total flexibel und finde es total cool, irgendwie auch 2-3 Sternekonzepte zu sehen. Wenn ich so Strandurlaub mache, bin ich recht luxuslastig.
Okay, also da bist du eher vom Atlantik geprägt. Denn von der Bretterbude.
Vielleicht.
Gibt es denn einen Ort, natürlich sehr hypothetisch, weil du möchtest ja unbedingt in Norddeutschland bleiben, wo du so zu gerne eine Bretterbude sehen möchtest? New York vielleicht?
Nee, Hamburg vielleicht. Aber das Doofe ist, dass ich dann ja sofort der Operative auch im Hintergrund bin und denke, du musst das Ding ja auch irgendwie betreiben aus Hamburg. Und wir haben nun mal unsere Infrastruktur hier und haben uns irgendwann mal gesagt, irgendwie 2 Stunden Fahrt oder Flug um Hamburg herum. Also ich könnte mir nochmal Mallorca vielleicht vorstellen für irgendwas, aber who knows? Also the sky is the limit,
wie man okay. So sagt. Wir kommen jetzt mal zu Wissenswertes über Hamburg und jetzt kommst du. Hm. Der Name Reeperbahn kommt von Seilern und Taumachern, den sogenannten Rebschlägern. Für die Herstellung ihrer Taue und Seile benötigen die eine lange, gerade Bahn. Was machst du, wenn du in den Seilen hängst?
Gibt's selten. Freunde und Familie und mein Mann. Also das ist, glaube ich, wenn ich so Hilfe brauche oder wenn ich, dann ist das, glaube ich, etwas. Also ich habe einen super besten Freund oder 2, um ehrlich zu sein, mit denen treffen und einfach abhängen und quatschen. Ich mache mit meinem besten Freund immer so eine Best Friends Week, nur wir beide. Jetzt im September einfach nur eine Woche.
Ich schaffe gerade immer mal ein Wochenende mit meinem besten Freund. Ja. Du machst gleich eine ganze Woche.
Ja, raus. Und das finde ich total toll. Das machen wir seit 14 Jahren, jedes Jahr. Und sowas gibt mir total viel Kraft.
Uwe Seeler wurde 1960 Deutschlands erster Fußballer des Jahres. Welche Auszeichnung würdest du gerne einmal gewinnen?
Habe ich schon. Hotelier des Jahres 2019. Und mehr brauche ich nicht.
Und war das eine Urkunde oder auch ein Preis?
Das ist ein Preis.
Und
das ist ein Preis. Das wird
steht der?
Der steht im Büro. Nicht von mir, sondern in unserem Head Office sozusagen. Mhm. Oder wir nennen es Hospitality Lab, weil Head Office hört sich immer so, als ob da die ganz Wichtigen sind. Und wir arbeiten ja den Hotels zu. Denn in den Hotels ist da, wo das Geld verdient wird.
Die erste Hamburger Straßenbahn verband den Rathausmarkt mit Wandsbek. Wohin sollte es von Hamburg aus eine Direktverbindung geben?
in ganz viele Destinationen. Ich finde, dass der Hamburger Flughafen total katastrophal angebunden ist und ich das total schade finde, dass in den 80ern, glaube ich, war das, sich Schleswig-Holstein und Hamburg nicht geeinigt haben, nach Kaltenkirch den Flughafen rauszuholen, weil dann hätten wir heute, wären wir heute das zweite Drehkreuz und nicht München und hätten definitiv spannendere Destinationen, die direkt verbunden werden, wenn man überlegt, Zürich hat irgendwie 350.000 Einwohner und hat Verbindungen in die ganze Welt, nach Asien, nach Amerika, fünfmal am Tag oder so. Wir haben keine Direktverbindung nach Amerika, wir haben keine Direktverbindung nach Asien. Wir müssen froh sein, dass wir irgendwie nach Istanbul, nach Dubai kommen und das war's dann. Sorry, ist so.
Du hast von deinem besten Freund schon gesprochen, du hast von deinem Mann schon gesprochen. Gibt es da so Themenbereiche, die du eher mit dem einen und dann mit dem anderen besprichst? Also sprichst du mit beiden über berufliche Probleme oder Herausforderungen? Also Probleme hast du ja nicht.
Nee, ja, also ich glaube beruflich, ja, ich Beziehung, meistens eher mit meinem besten Freund, Beziehungsprobleme, wenn man mal welche hat, aber habe ich selten, ich habe einen ganz tollen Mann. Beruflich schon mal mit meinem Mann, weil wir auch Sparringspartner sind. Er ist selber selbstständig und erfolgreich und dann tauschen wir uns schon mal aus. Ansonsten so wahnsinnig tiefe, große, also mir geht's ja gut, ich bin gesund, ich bin munter, ich bin recht erfolgreich, also so wahnsinnige Probleme. Corona war mal eine Zeit, die nicht so einfach war, muss man einfach mal sagen. Und da habe ich meine Geschäftspartner gehabt, mit denen ich echt super reden konnte. Und auch mal meinen Bruder oder meinen Vater, der natürlich auch als Unternehmer tätig war. Aber ansonsten ist es wirklich, glaube ich, meine beiden besten Freunde und mein Mann.
Spürt dein Vater oder lässt er dich spüren, was du da so geschaffen hast? Also ist der stolz auf dich oder sagt
Bolle,
er dir das?
Stolz wie Bolle. Der schneidet dir die Sachen im Hamburger Abendblatt aus und schickt sie mir. Oder beim nächsten Mal, wenn ich dann sonntags da bin, liegen dann auf dem Tisch beim Eingang so kleine Zeitungsausschnippel oder so. Und nee, der ist stolz wie Bolle und findet das ganz großartig, dass ich so in die Fußstapfen gegangen bin. Aber genauso mein Bruder. Also ich glaube, mein Bruder ist auch stolz auf mich, aber auch mein Vater ist genauso stolz auf meinen Bruder, weil er auch in die Hotellerie gegangen ist. Aber ja, doch, das ist er auf jeden Fall.
Jetzt hast du keine Probleme, bist gesund, hast einen fantastischen Mann, einen besten Freund, einen Vater, der stolz auf dich ist. Was machst du denn bei schlechter Laune? Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal schlechte Laune hattest?
Och, das gibt's schon. Also ich glaube, ich bin eher jemand, der sich dann ablenkt. Ich gehe dann zum Sport und tobe mich da mal ein bisschen aus oder ich gehe ins Kino oder gucke irgendwie auf Netflix irgendwas, um mich einfach abzulenken und dann geht's mir danach besser. Also
was lenkt dich denn bei Netflix ab oder
im Fernsehen? Also ich bin immer gerne so Thriller-Serien, irgendwas Spannendes finde ich immer gut.
Was ist so zuletzt, was hast du da so gesehen?
Jetzt gerade Hijack auf Apple TV mit Idris Elba und das ist echt spannend, das ist ganz cool. Also so.
Okay, schau ich mal rein.
Ja, kannst du mal reinschauen, aber ansonsten gibt es da ja viel und ich gucke auch viel und gerne Fernsehen, ich bin so ein Fernseh- und Film-Junkie.
Was bringt dich denn zum Lachen? Also welcher Komiker, welche Situation?
Ich mag gerne trockenen Humor. Ich guck viel, ich mag deutsche Komödien nicht so gerne, bis auf Loriot, den fand ich großartig.
Ja.
Ansonsten bin ich sehr amerikanisch lastig, also von Louis Black über Bill Burr, gibt da ganz viele Comedians in Amerika, die ich einfach echt witzig finde, ja.
Mein lieber Jens, weißt du, was nicht witzig ist?
Die Zeit ist vorbei.
Wir sind durch, tatsächlich. Und es gibt noch zwei Fragen, die ich zu stellen habe. Das sind immer die gleichen, die ich zum Abschluss stelle. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Das Wichtigste ist, dass ich gesund bin und dass ich auf mich achte. Also auf das, also dass ich weiterhin es schaffe, so eine gute, ich nenne es immer Life-Life-Balance zu haben.
Sehr gut. Life-Life-Balance. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich finde, wir sind auf dem richtigen Weg in ganz vielen Dingen. Mir ist es manchmal so ein bisschen zu oberkorrekt und diese ganzen tollen Fahrradwege. Ich bin leider noch so ein Autofahrer und denke manchmal so, naja, also brauchen die jetzt wirklich 5 Meter breite Fahrradwege? Ich weiß, jetzt kriege ich wahrscheinlich einen Shitstorm.
Oh ja, zum Abschluss haben wir es geschafft. Das Internet explodiert.
Aber,
und dein Vater kann ganz viel ausschneiden.
Aber ansonsten finde ich, dass wir hier ein ganz schönes Plätzchen haben in Hamburg und bin wirklich so ein Hamburg-Liebhaber.
Sehr schön.
Das sind doch versöhnliche Worte zum Schluss. Lieber Jens, ich wünsche dir weiterhin so ein gutes Händchen bei der Auswahl der Örtlichkeiten und bei der Auswahl der Einrichtungen und Umsetzung deiner Hotelprojekte. Wünsche natürlich sehr, sehr viel Erfolg, vor allen Dingen bei der Villa Viva.
Danke.
Und ich bin mir relativ sicher, wir sprechen uns bald wieder. Ahoi.
Ahoi, dank dir.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.